Als ich mich so vorbereitet habe auf diesen Text, da habe ich so ziemlich das Gleiche vorbereitet, was Eduard heute gemacht hat. Und ich wurde ziemlich unruhig und habe dann alles über Bord geworfen. Wir haben uns nicht abgesprochen und war jetzt umso überraschter, wo er einen Vers nach dem anderen das vorgelesen hatte, was ich vorbereitet habe. Spannend. Und somit habe ich einen anderen Schwerpunkt genommen und wahrscheinlich wollte Gott das so kombinieren. Als wir 2012 zu den Way, einem Volk in Westafrika, gezogen sind, ja, da wussten wir, dass wir ganz viele kulturelle Fehler machen werden. Ihr wisst, es gibt ganz viele Fehler, die sind gar nicht so schlimm. Man wirkt nur so ein bisschen tollpatschig, unbeholfen. Aber es gibt andere Fehler, die sind schon ziemlich ernst. Da wirkt man als frech, als respektlos. Und es gibt andere Fehler. Also meistens war das so, wenn wir solche Fehler gemacht haben, dass wir die erstmal gar nicht mitgekriegt haben, weil die Leute einfach sehr vergebend und geduldig waren und wir das erst später, Jahre später erst rausgefunden haben, was sich gehört oder nicht gehört. Und deswegen war das für uns eine Herausforderung. Aber es gibt so richtige No-Gos. Und zwar, das sind solche kulturelle Sünden, wenn man die begeht, da muss man auf jeden Fall um Entschuldigung bitten. Und wenn man in einer anderen Kultur ist, dann weiß man das häufig gar nicht, wie man das machen muss. Besonders ernst wird es, wenn ich als Jüngerer jemand Älteres vor allen Leuten oder vor einer Person bloßstelle, dann ist das richtig ernst. Und wie es so kommen musste, diese Erfahrung kam viel früher, als ich es wollte. Wir waren gerade dabei, das Haus zu bauen und wir waren fast fertig und dann haben wir uns mit den Dorfältesten zusammengesetzt und haben gesagt, so ja, wir wollen eine Öffnungsfeier haben und die waren alle mit einverstanden, das gehört sich auch so. Und da habe ich gemerkt, dass bei diesen Besprechungen immer ein Mann, eine besondere Schlüsselperson des Dorfes nicht dabei war. Und ich habe immer gedacht, Mensch, was ist denn hier los? Ja, wieso ist diese Person nicht da? Und dann habe ich dann zum Dorfchef, das ist auch mein Papa, habe ich ihm gesagt, also es wäre richtig gut, dass wirklich allen Ältesten Bescheid gegeben wird, dass sie eingeladen sind. Und er sagt, natürlich werden wir das machen. Am anderen Tag, wo ich wieder da war, habe ich nachgefragt und sagte, natürlich, ja, haben alles gemacht. Alle Älteren wissen Bescheid. Und somit saß ich dann mit ihm vor meiner Haustür und dann sehe ich diesen Mann, wie er zu uns vorbeigehen möchte. Und ich bin ganz schnell hingelaufen. Auf meiner deutschen Art wollte ich mich vergewissern, ob er wirklich diese Einladung gehört hat. Und so frage ich ihn und er sagt, nee, habe ich noch nichts davon gehört. Und dann kam der Satz, den er nicht kommen durfte. Und so habe ich gesagt, aber der Dorfchef, der hat gesagt, dass er allen Bescheid gegeben hat. Und ich denke, oh, das war schon mal nicht gut, der Satz. Und als ich dann meinen Vater gesehen habe, wie er dazugekommen ist, konnte ich schon in seinen Augen sehen, das war richtig daneben gegangen. Und ich dachte, oh. Mit dem Dorfchef, mit meinem Gastvater habe ich jetzt ein richtiges Problem. Ich habe ihn öffentlich vor den anderen so bloßgestellt, weil er das nicht gemacht hat, was er gesagt hat, dass er es hätte machen sollen. Dementsprechend war ich sehr unruhig und habe zu Gott gebetet, Herr, zeig mir, wie ich das jetzt regeln kann. Und man weiß es halt nicht. Und deswegen ist das Beste, wenn man nachfragt. Und so bin ich dann zu dem Bruder von dem Dorfchef gekommen und habe so zu ihm gesagt, so, also was mir da jetzt passiert ist gestern, ne, das war echt ganz, ganz schlecht. Ich weiß, dass ich ihn bloßgestellt habe und es tut mir so richtig leid. Aber ich weiß nicht, wie ich es mit ihm gut machen kann. Was muss ich machen? Ja, so nur. Er lächelte mich an und sagte, es ist alles gemacht. Und ich denke so, das ist eine komische Antwort. Ich versuche mit meinen Worten zurückzugeben, was ich verstanden habe und frage nach, meinst du, dass ich morgen zu ihm hingehen werde? Ich werde ihn nochmal begrüßen und ich werde dieses Thema nie wieder erwähnen. Und er lächelte noch mehr und sagte, hast du gut verstanden, das machst du. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin anders erzogen worden. Schon als Kind wird es einem beigebracht, wenn man das Auto vom Nachbarn zerkratzt, was tun die Eltern häufig? Die unterstützen das Kind ganz liebevoll und begleiten das Kind zu dem Nachbarn. Das Kind, Kinder, das würdet ihr nie machen, ne? Ist keine gute Idee, das Auto zerkratzen. Und so muss man dann hingehen und sich entschuldigen. Und das hat dann damals, ja, das habe ich häufig schon gesehen. Und ich muss es doch selber sagen. Der muss doch von mir hören, dass ich, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich es bereue und so. Wir wollen das hören. Und deswegen war das so eine seltsame Antwort für mich. Und bei denen ist es aber so, dass eine angesehene Person, also eine Person, die das Opfer oder die beleidigte Person wirklich wertschätzt, wie zum Beispiel den Bruder, und dass er dann kommt und das in meinem Namen dann regelt. Das ist die Vermittlerrolle, die Versöhnung durch einen Mittler. Und das haben wir in unserem heutigen Text gelesen. Und für mich ist es ganz wichtig, dass wir einfach dieses Konzept im Kopf haben. Versöhnung mit Gott läuft ein bisschen anders, als wir erzogen sind. Da ist ein Mittler. Und häufig muss der Mittler dann, oder im Gottesfall muss der Mittler, hat Christus, der musste ihn zufriedenstellen. Er musste das an meiner Seite gut machen. Bei uns in der Kultur, da hinten bei den Freunden, ist das so, dass der Mittler erstmal schaut, bereut er es wirklich? Und dann gehe ich erst zu dem anderen. Und der andere denkt natürlich, boah, der hat sich so eine hohe Person ausgesucht. Und wenn diese Person damit einverstanden ist, dass er seine Gedanken geändert hat, dann akzeptiert er das ganz leicht. So. Und mit diesem Gedanken möchte ich jetzt einfach diesen Text gehen. Bevor ich das mache, eine ganz kleine Zwischenbemerkung. Heute Morgen habe ich diese traurige Nachricht bekommen von dem Sohn dieses Mannes, dass er gestern verstorben ist. Und es trifft mich, hat mich heute sehr, sehr stark getroffen. Bin so dankbar, dass Gott diesen Mann als Mittler für mich gebraucht hat. Nun, wir möchten jetzt einmal in dem Vers 14 mal anfangen, die ersten zwei Zeilen, wo es heißt, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt. Er ist von etwas überzeugt. Und zwar von der Liebe Christi ist er so überzeugt, dass es ihn antreibt. Ja, und deswegen habe ich diese Predigt jetzt zum Ende der Missionsreihe über Überzeugungen, die einen Botschafter Christi motivieren, genannt. Ja, darüber möchte ich sprechen. Was ist es? Was motiviert uns? Was treibt uns an? Und bevor ich da tiefer in den Text gehe, muss ich eine kleine Nebenbemerkung machen. Und zwar ist das so, dass dieser Text, der ist ziemlich kompliziert geschrieben. Der folgt einen hebräischen, eine ziemlich hohe Kunst auch, mit vielen Wiederholungen und so. Und dementsprechend muss man den ganzen Abschnitt lesen und dann kann man diese Themen, die da sich entwickeln, besser sehen. Und dementsprechend werde ich jetzt ein bisschen immer hin und her springen, dass ihr nicht verwundert seid. In Vers 18, da lesen wir, dass Gott selbst es war, der die Versöhnung mit uns Menschen sucht. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Ja, das ist ganz anders, als wir so erzogen worden sind. Es ist nämlich in diesem Fall der Unschuldige, der nichts gemacht hat, der die Versöhnung sucht, der dieses initiiert. Und das Interessante ist, dass Gott seinen Sohn sendet und indem er ihn sendet, ist Gott derjenige, der diese Versöhnung macht mit uns. Und so macht er das für uns alle, für die Menschen auf der ganzen Welt. Ja, und da müssen wir das einfach noch im Kopf behalten, dass es hier um diese Mittlerrolle geht. Ja, und wenn wir so weiterschauen, was hat er gemacht? Dann lesen wir in den Versen 14b und 15. Und da sehen wir dreimal, am Anfang, in der Mitte und am Ende, dass Christus für alle Menschen gestorben ist. Das wird ja schön betont. Christus ist für uns gestorben. Indem er das formuliert, dass er es für uns getan hat, wird es klar, dass er das als Mittler gemacht hat. Und somit ist dieses trennende Problem, was er dort auch so dargestellt hat, mit diesem, diese Schwerter, die davor standen, oder dieses Altar, Brandopferaltar, das vor der Stiftshütte stand, oder das Kreuz, da wurde das geregelt, das wurde weggemacht, was uns trennt vor Gott. Und so ist der Weg frei. Und Christus hat das gemacht, indem er für uns gestorben ist. In Vers 21, da sehen wir dann, da wird es ein bisschen erläutert, was er für uns getan hat. Und da heißt es, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Er hat den, der unschuldig war, den hat er zur Sünde gemacht. Das ist so, dass Christus erst als Sündloser dafür qualifiziert war, dass er an unserer Stelle überhaupt es auf sich nehmen konnte. Er hat die Sünde von uns genommen, auf sich getragen und hat es so wirklich ein für alle Mal geregelt. Und er hat diese Konsequenzen auf sich genommen. Und Gott hat seinen Sohn wie die fleischgewordene Sünde behandelt. Das ist, wenn er wie die Sünde behandelt. Und das sehen wir an dem Kreuz, dass es, mit welcher Wucht das gekommen ist, mit welcher Wucht das eigentlich mich hätte treffen müssen. Dieser brutale Tod am Kreuz, das zeigt ganz, ganz eindringlich, wie schrecklich eine ewige Gottesferne ist. Und das ist sehr, sehr klar darin. Und dieser Punkt, ja, der überzeugt mich von etwas anderem. Und zwar davon, dass indem Christus diesen Höchstpreis bezahlt hat, als mein Mittler oder als unser Mittler bezahlt hat, zeigt er, wie nötig jeder Mensch die Versöhnung braucht. Wir brauchen es ganz, ganz dringend. Ja, dass er das für uns gemacht hat, das ist gar nicht so selbstverständlich. Für mich als ein Gemeindekind oder aber auch für die sogenannten gutbürgerlichen Menschen ist das total schwer nachzuvollziehen. Wieso muss das so schrecklich sein, diese Konsequenz? Ja? Wieso muss jemand dafür sterben? Ich neige dazu, dass ich meine Fehler lieber relativiere, alle machen es ja auch, und dass man es klein macht. Ich sage, ja, ich war nicht immer den Eltern gehorsam, oder ja, ich habe ab und zu auch schon mal mit meinen Geschwistern gestritten. Oder dass man sagen, ja, gelogen habe ich aber wirklich nur zur Not. Ja. Und dann sagen wir gleich, ach ja, und ich habe ja keine Drogen genommen und habe keinen Ehebruch begangen und jemand umgebracht habe ich schon gar nicht. Und dementsprechend machen wir es immer klein und sagen, nö, das ist es gar nicht, so schlimm ist es gar nicht. Aber indem Christus am Kreuz für uns gestorben ist, zeigt er, dass dies die einzige Art war, wie es geregelt werden konnte. Und dadurch zeigt es auch, dass er als Mittler das gemacht hat, was wir nie machen konnten. Deswegen haben wir das so nötig, dass er das für uns gemacht hat. Eine andere Sache, die mich dann auch so begeistert oder mich anspricht, da er diesen Höchstpreis als Mittler gezahlt hat, das zeigt, wie sehr er Versöhnung mit uns allen will. Ja? Gott hätte wahrscheinlich das gar nicht gebraucht, wenn es ihm nicht so wichtig gewesen wäre. Aber er ist jemand, der um unsere Herzen wirbt. Schon als er die Menschen geschaffen hat, hat er sie ganz anders als all diese anderen Lebewesen, die es auf der Erde gibt, hat er uns in seinem Bild gemacht. Wir sind zu einer Beziehung zu Gott geschaffen worden. Und indem er das gemacht hat, dann hat er uns schon eine ganz große Ehre gegeben. Aber er hat sie dann die Menschen in einen wunderschönen Garten gesetzt und wollte auch wir damit werben, um unsere Herzen, um die Herzen unserer ersten Eltern. Ja, wir kennen die Geschichte, wie das dann weitergegangen ist. Später lesen wir vom Volk Israel, wie Gott sie aus Ägypten heraus befreit hat. Und da hat er seine ganze Macht gezeigt. Er hat ein richtiges Spektakel geboten, dass sie alle es mitkriegen, wie sehr Gott möchte, dass sie herauskommen. Und wo sie dann in der Wüste unterwegs waren, hat er sie auf einer wunderbaren Art und Weise versorgt. An dem Ort, wo es lebensgefährlich für Menschen ist, wo die nicht lange aushalten können, hat Gott gezeigt, ich bin alles, was ihr braucht. Mit mir könnt ihr überall aushalten. Ihr braucht mich. Ja, er will uns, damit hat er geworben. Und Israel hat das ja, diesen Bund dann ja auch angenommen. Noch extremer wird das Werben Gottes am Kreuz. Jesus, der sagt in Johannes 12, 32, 33, dass er am Kreuz um unsere Seelen wirbt. Und zwar heißt es da, ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Mit seinen ausgestreckten Armen hing er da. Und für mich ist das ein Bild zu zeigen, so sehr will ich euch alle. Gott hat ein riesengroßes Herz um jedes Lebewesen. Und wenn er alles dafür gibt, dann kann das nicht ein Thema sein, das mich gleichgültig lässt. Das kann es nicht sein. Und deswegen diese zwei Punkte, ja, dass er, also dass diese Dringlichkeit, aber auch, dass wie sehr die Menschen möchte, wie sehr diese Versöhnung will, das sind Gründe, weshalb ich mich unterwegs zu anderen Menschen begebe, um denen diese Botschaft rüberzubringen. Es gibt noch einen anderen Punkt, der mich antreibt, der mich motiviert, Und das ist die Schönheit der Versöhnung durch Christus. Nun, diese Schönheit, die wird ganz stark gezeigt in dem, was er bewirkt hat, was das Resultat seiner Tat am Kreuz war. Und bevor ich über unseren Dienst der Versöhnung spreche, möchte ich euch jetzt mal so richtig doll diese Leidenschaften euch wecken, dass wir begeistert sind von dieser Botschaft, die wir haben. Die darf uns nicht mehr in Ruhe lassen. Wenn ich keine Leidenschaft dafür entwickle, dann werde ich auch, oder wenn ich keine Überzeugung dessen habe, dann werde ich keine Entscheidung entwickeln. Und deswegen schaue ich jetzt weiterhin ein bisschen auf das Evangelium, was Christus als Mittler bewirkt hat. In Vers 19, da lesen wir, dass Gott aufgrund der Genugtuung, die Christus bewirkt hat, den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Das ist super. Das ist schon so befreiend. Ich habe keine Angst mehr vor einem Zorngericht. Das hat Gott schon alles weggemacht oder hat Christus weggemacht an meiner Stelle. Und diese Tatsache, die wird ein bisschen bildlich anschaulich in Vers 14, wo es heißt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Interessanterweise liegen wir ja alle nicht tot, ja? Sondern das ist, wie Gott uns sieht. Wir sind schon tot, wir sind gestorben. Und deswegen kann dieses Zorngericht, dieses strafende, drohende Strafgericht, das wird uns nicht mehr treffen. Und dann in Vers 17, und das ist nochmal so schön, da sagt er, das Alte ist vergangen. Wir dürfen in Verbindung mit Christus, dürfen wir das alles als eine geregelte Situation ansehen. Der Mittler, der hat das für uns gemacht. Das ist unglaublich schön. Und deswegen dürfen wir überall hingehen und mit Überzeugung, ja sogar mit Stolz von Christus reden. Das ist nicht etwas, worüber man sich schämt, sondern das ist etwas, wo Gottes Herz dafür für schlägt. Und er möchte uns, dass wir davon getroffen werden. Aber er hat nicht nur diese Sünden weggemacht. Er hat noch viel mehr gemacht. Und das lesen wir in Vers 21. Da heißt es, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Diese Gerechtigkeit, die habe ich eine lange Zeit nicht verstanden. Meine ersten 7 Jahre als Christ habe ich die Tragweite dieser Aussage nicht verstanden. Und dadurch habe ich versucht, durch meine eigene Anstrengung Gott zu gefallen. Ich habe mich so bemüht. Und manchmal war das ziemlich krampfhaft, mein Christenleben. Und wollte meinen Charakter verändern und ich bin immer und immer wieder an meine Grenzen gekommen, wo ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht. Und ich war ziemlich verzweifelt mit mir selber. Ich habe es nicht verstanden, dass Christus am Kreuz alles gemacht hat, dass Gott mich als völlig akzeptabel ansieht. Was für eine befreiende Botschaft das doch ist. Schaut an, das ist so wie der Bruder vom Dorfchef, was mir gesagt hat, es ist alles geregelt. So wie ich am nächsten Tag zu ihm im Glauben gehen muss, dass es geregelt ist. Auf diese Art und Weise, im Glauben an Christus, gehen wir zu Gott in Freimut und wir kommen bei ihm zur Ruhe. Wir sind nicht mehr so, oh, vielleicht spricht er mich jetzt doch nochmal an oder was. Vielleicht ist er immer noch zornig mit mir. Nein, Christus hat alles geregelt. Das ist so befreiend, dass es bei mir meine ganze Ängste weggenommen hat. Als angenommenes Kind Gottes, da möchte Gott einfach, dass ich meine ganze Energie für etwas anderes lebe. Und je mehr ich in der Beziehung zu ihm gewachsen bin, habe ich Gott immer mehr anders auch wahrnehmen gelernt. Die Gebote, die früher noch so strafend und drohend über mich so gehangen haben, die habe ich auch mal gesehen, Mensch, das ist doch Gottes Charakter. Und ich will doch werden wie Gott. Und dann werden diese Gebote auf einmal zu Gebete. Und sage, Herr, mache das, verändere mich, dass ich dem immer näher komme. Und so kommt man zur Ruhe mit Gott. Das ist eine ganz, ganz großartige Sache, die mein Leben wirklich dazu hingebracht hat, wo ich gesagt habe, Herr, ich möchte es ganz für dich leben. Einfach aus Freude und Dankbarkeit, was du gemacht hast. Und schau mal, was Paulus in Vers 17 dann sagt. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wie schön. Ich werde nie in meinem Leben noch besser vor Gott dastehen, als das, was Christus an meiner Stelle vor ihm bewirkt hat. Da komme ich zur Ruhe. Und ich sage einfach nur, das ist so befreiend. Das ist Gottes Gnade, das ist Gottes Werk. Halleluja. Aber wir lesen weiter, dass Gott uns diesen Versöhnungsdienst anvertraut hat. Und das bedeutet, dass Gott uns nicht einfach nur an einer Seite gesagt hat, boah, ich habe deine Sünden vergeben und immer mal bist bei mir im Himmel, sondern er möchte mit mir heute schon zusammen sein. Er möchte, dass ich daran teilnehme, was er tut, dass seine Aktivität meine Aktivität wird und ich darf mitmachen. Und dieses lesen wir in Versen 18 und 19. Da heißt es, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Verse sehr oberflächlich gelesen werden. Weil ich merke, dass das Thema Mission häufig wie eine Nebensache behandelt wird. Es ist so eine Art Luxusthema. Wenn wir es uns leisten können, dann machen wir das mal eben so. Ich habe früher mal gedacht, dass es ein Thema für ganz speziell Berufene sind. So wie jeder Einzelne von uns verschiedene Gaben hat. Ja? Ich kann ja nicht als Chordirigent hier vorne stehen, das würde ein bisschen daneben gehen. Ich habe die Gabe nicht und deswegen fühle ich mich nicht sehr berufen, das zu machen. Und vielen Leuten geht es ähnlich mit Missionen und sagen, naja, das ist ja als Thema für besonders Begabte. Aber hier heißt es, es ist ganz klar, dass es nicht so ist. In diesem Text wird es ganz klar, dass wir alle gemeint sind. Als ich so mal darüber gesprochen habe mit einem Pastor, dann sagt er, ja, aber Jakob, nicht jeder hat den Dienst der Mission bekommen. Und er fand, dass ich das ein bisschen übertreibe. Und dann habe ich auf diesen Vers hingedeutet und habe gesagt, schau mal, was da in Vers 18 geschrieben steht. Was steht da geschrieben? Ja? Verstehe ich das richtig, dass du dich in dem ersten uns mit einschließt, wo es darum geht, dass wir mit Gott versöhnt sind? Und dann beim zweiten uns, wo es um den Dienst der Versöhnung geht, da bist du nicht mehr gemeint. Wie geht das denn? Diese Aussagen sind untrennbar durch ein Und verbunden. Gott sieht die beiden Sachen zusammen. Wie kann man das noch klarer ausdrücken? Indem er es wiederholt? Ja gut, wir können das auch mal die Wiederholung lesen. Steht in Vers 19 geschrieben. Er hat uns und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Es ist ganz klar, es ist glasklar. Wir alle haben diese Aufgabe bekommen. Ja? Und jetzt steht das an uns. Wie entscheide ich mich? Was für einen Schluss ziehe ich daraus? Bin ich da mit Paulus zusammen, dass ich, wie er dann in Vers 20 dann sagt, bin ich dabei, was er da sagt? Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und ich finde es sehr, sehr interessant, wie Paulus hier darüber spricht. Also er zieht eine Schlussfolgerung aus dem, was Gott für, oder was Christus für uns getan hat. Er sieht das nicht nur als eine Aufgabe, dass wir Mission machen müssen. Nicht nur als eine Aufgabe, sondern er sieht es wirklich als einen Teil unserer Identität. Ja? So wie ich eine neue Schöpfung bin in Christus, wie ich ein Kind Gottes bin, wie ich ein Erbe bin oder ein Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, so bin ich ein Botschafter Christi. Ja? Oder wie die NGÜ es in diesem Text übersetzt, sein Gesandter. Das ist wer wir sind. Das ist nicht nur eine Aufgabe. Und wir alle sind es. Die Frage ist nur, bin ich dabei? Habe ich den Entschluss, da mitzumachen? Paulus sagt, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Ja? Wir dürfen sein Mund sein. Das ist ein Vorrecht, im Namen von Christus zu sprechen. Ja? Das ist so ein Vorrecht. Na, vielleicht sitzt du jetzt hier und bist ganz schön eingeschüchtert. weil du einfach nicht das Gefühl hast, dass du nicht reden kannst und den Mut schon gar nicht hast, Menschen anzusprechen. Ich glaube, es geht uns allen so. Mir geht es immer wieder so. Und ich bin dann manchmal ganz schön, habe manchmal Angst, mit Menschen darüber zu reden. Wisst ihr, das Problem ist darin, dass ich dann auf meine eigenen Fähigkeiten schaue. Und meine eigenen Fähigkeiten, dann bekomme ich noch mal viel andere oder ganz andere Gründe, weshalb ich nicht dabei sein möchte. Ich habe so viele Ausreden. Aber das ist meine menschliche Perspektive. Und das möchte ich ganz deutlich sagen. Wie ist es mit Gott? Hat er die Fähigkeit, es durch dich zu machen? Kann er dich als Botschafter gebrauchen? Kann er das? Wie ist dein Bild von Gott? Und ich glaube, da sind wir schon auf dem richtigen Weg mit unserer Aufmerksamkeit. Nicht zu uns, sondern zu Gott zu schauen. Ja, wisch dieses Wort nicht weg, sondern lass dich von seiner Liebe motivieren. Ja, was Christus getan hat. Ich denke, die beste Reaktion ist, dass man sich einfach Zeit nimmt und Gott einfach antwortet. Setz dich heute zu Hause hin und denk darüber nach und sprich mit ihm. Wie ist es? Wie willst du mich gebrauchen als Botschafter? Wo willst du mich gebrauchen als Botschafter? Und dann tu das, was du gesagt hast, ist schon in Vers 20. Sprich durch mich. Ruf durch mich die Menschen zu dir hin. Ja, und so möchte ich die Gelegenheit jetzt auch hier nutzen. Vielleicht bist du heute hier und du bist noch nicht versöhnt mit Gott. Und wir haben es ja schwarz auf weiß gelesen. Und deswegen möchte ich einfach nochmal dieses nochmal aussprechen. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch bietet. Ja, schieb es nicht auf. Wir haben heute diese Gründe gesehen. Gott hat den höchsten Preis schon bezahlt für dich. Und er möchte, dass du durch die Versöhnung zu dieser Ruhe bei ihm kommst. Warte damit nicht. Und für die anderen von uns, die schon mit Gott versöhnt sind, da möchte ich einfach noch einen anderen Zuruf machen. Mensch, lass dich wirklich begeistern, wirklich aktiver Botschafter zu sein. Es nicht nur vom Namen in der Identität zu sein, sondern es wirklich zu leben. Möge die Liebe von Christus uns Friede bei Gott finden lassen. Möge seine Liebe uns motivieren, an seiner Versöhnungsarbeit teilzunehmen. Amen.